herzlich willkommen beim Podcast Digitale Sicherheit. Ein Podcast zur Informations- und Cybersicherheit des Bundesverbands für Digitale Sicherheit mit Ihrem Gastgeber Peter Wilfahrt.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Digitale Sicherheit. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer habe ich heute einen besonderen Gast gewinnen können. Ich freue mich, dass wir vom BKA denjenigen bei uns haben, der zum Thema Cybercrime was sagen kann und nicht nur sagen kann, sondern auch aus dem Nähkästchen plaudern wird. Carsten Maiwert ist seines Zeichens Director of Cybercrime und ohne lange Vorrede krempeln wir die Ärmel nach oben und starten rein. Hallo Carsten.
Hallo Peter, herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Gruß in die Runde.
Seit wann ist denn das Thema digitale Sicherheit ein Thema für dich oder begleitet es?
Das Thema Informationssicherheit, Informationstechnik, digitale Sicherheit, das spielt für mich eine Rolle spätestens seit 2005. Ich bin schon etwas länger in der deutschen Polizei, auch im Bundeskriminalamt seit 1987 und bin dann 2005 in die Abteilung Informationstechnik des Bundeskriminalamtes gekommen, habe dort verschiedene Verwendungen wahrgenommen, habe ein Projekt geleitet zur Einführung eines Fallbearbeitungssystems im Bundeskriminalamt und bin dann später der Leiter des Stabes unseres IT-Direktors geworden. Das heißt, ich habe so ein bisschen IT-Governance gemacht, so das wäre das Wort aus der Wirtschaft. Und dann ab 2013 habe ich die Gruppe Cybercrime geleitet. Und jetzt ganz neu, 2020, haben wir aus dieser Gruppe Cybercrime im Bundeskriminalamt eine Abteilung gemacht. Das heißt, eine von 11 Abteilungen im Bundeskriminalamt.
Das klingt sehr spannend, weil gerade Menschen mit auch einem eher krummen Lebenslauf von Polizist zum Director Cybercrime, das ist ja nicht üblich oder das sieht man eher selten. Deswegen umso bemerkenswerter, dass du entsprechend bei uns bist und wir dir alle ungefilterten Fragen stellen dürfen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn man in der IT-Sicherheit oder Cybercrime arbeitet, kriegt man da nicht so einen in umgangssprachenden Katschen weg? Deswegen das so die Frage, welchen Einfluss hatte denn das Thema Cybercrime auf dich, sowohl positiv als auch negativ? Gibt es da prägende Momente?
Und das ist jetzt zunächst mal so, ich bin gewachsener Polizist, das ist richtig, das hast du richtig erwähnt. Ich habe so als Rookie auf der Straße angefangen, bin dann zum Bundeskriminalamt gegangen, bin im Bereich Terrorismusbekämpfung gewesen, Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Rauschgiftkriminalität und Ähnliches. Die Cybercrime ist natürlich auch ein Kriminalitätsbereich, der ein hohes Bedrohungspotenzial für Deutschland darstellt. Und insoweit war das für mich nach einer Verwendung in der Abteilung Informationstechnik eigentlich gar nicht so weit weg, dort in diesen Kriminalitätsbereich einzutauchen. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil immer wieder neue Sachverhalte kommen und die Welt sich einfach schneller dreht in diesem Bereich. Und Kriminalitätsbekämpfung und die von mir damit verbundene Verbesserung der Chancengleichheit in Deutschland und die Verbesserung der Sicherheit in Deutschland, das ist mir ein tiefes Anliegen.
Oh ja, da sind wir komplett bei dir. Dann lass uns doch da gleich einsteigen. Und welche Gefahren siehst du sowohl privat als auch im Geschäftlichen? Was nehmt ihr so wahr, wie so das Ohr auf der Schiene?
Nun, es ist so, dass die Bedrohungslage jetzt sehr stark gestiegen ist. Die Pandemie, die wir hier alle erleben, war sicherlich so ein Beschleuniger des Ganzen. Wir mussten von einem auf den anderen Tag quasi in remote Arbeitsstrukturen ausweichen. Wir mussten aus dem Homeoffice arbeiten. Wir haben beobachtet, dass die kriminellen Akteure das sehr gut erkannt haben, sehr gut für sich adaptiert haben und Angriffe gestartet haben sofort und diese Lage für ihre Zwecke ausnutzen. Die großen Bedrohungen, die sind natürlich Opfer von Phishing-Attacken zu werden. Das heißt, wenn ich mich im Netz bewege, dann ist es für Kriminelle immer interessant, an meine Nutzerdaten zu kommen, weil diese Nutzerdaten, das sind für die Cyberkriminellen so der Rohstoff für ihre weitere Arbeit, um weitere Taten zu planen und durchzuführen. Für die Unternehmen ist ein ganz, ganz großes Risiko, im Augenblick Opfer eines Ransomware-Angriffes zu werden und einer nachgelagerten Erpressung.
Ja, Was ich da oder was man entsprechend auch aus den Medien wahrnimmt, ist ja, dass also Kriminelle schneller digitalisieren, als manche Unternehmen überhaupt aufholen können. Seht ihr das auch so?
Ja, es ist immer so, dass die Kriminellen natürlich immer so einen kleinen Vorsprung haben. Ja, die überlegen sich, wie können wir das bestehende Sicherheitsniveau übergehen? Wie können wir es aufbrechen? Wie können wir neue Angriffe starten? Dann erkennen wir das dadurch, dass irgendjemand Opfer wird und wir die Straftaten verfolgen. Und insoweit ziehen wir immer ein Stück weit nach. Aber wir sind immer in der Lage, auch entsprechend Nadelstiche zu setzen und dann auch gegen die kriminellen Akteure vorzugehen.
Das interessiert mich später gleich nochmal im Detail. Vorher aber eine Frage. Also wie behältst du die Balance zwischen einem Job in der Sicherheitsbranche und also wird man da nicht paranoid mit allem, was da vorgeht?
Also ich hoffe, ich bin es noch nicht geworden. Ich glaube es auch nicht. Ich bin auch im Privatleben normaler Mensch und nehme am gesellschaftlichen Leben teil, sehr gern sogar. Ich bin vielleicht im Unterschied zu anderen ein bisschen sensibler, was so die Aktivitäten im Internet anbelangt und achte da vielleicht ein bisschen mehr auf die Risiken, die dort lauern.
Wie beschützt du da deine privaten Daten oder wie gehst du damit um?
Ja, ich versuche einfach die Empfehlungen auch für mich umzusetzen, die für uns alle gelten. Also ganz wesentlich sind natürlich sichere Passwörter und dass man die Systeme auf dem Stand hält, dass man die regelmäßig updatet und ganz wichtig natürlich, dass man sensibel ist, ja, weil bei den allermeisten Angriffen ist ein Zutun von dem Opfer selbst erforderlich. Das geschieht meistens nicht allein, sondern die Täter müssen das Opfer zu einer Handlung zwingen, nämlich auf einen Link zu klicken, der in einer Mail drin ist, die vielleicht echt klingt, von einem Geschäftspartner kommt, einen ähnlichen Kontext hat wie den Schriftverkehr, den man vorher geführt hat. Und da muss man einfach sensibel sein, hinterfragen, kommt das tatsächlich von dem, ist das authentisch? Und wenn ich Zweifel habe, dann einfach mal zum Telefonhörer greifen und denjenigen anrufen und fragen, hör mal, habe ich das von dir bekommen? Oder aber Kommunikation auf einem anderen Kanal aufnehmen.
Absolut. Das ist auch eins der Schlüsselthemen, die wir auch unsere Lernplattform unter www.digitale-sicherheit.org bespielen. Gerade auch, wenn ich neu in einem Unternehmen bin oder vielleicht nicht also ganz oben im Organigramm aufgelistet werde, auch mal kritisch zu hinterfragen und zu sagen, hey, an den Geschäftsführer, ist denn die Mail und die Anweisung wirklich von dir? Und ohne, dass man dann in ein quasi unternehmensinternes Fettnäpfchen tritt, das sind natürlich auch, also muss man sich trauen, aber auf der anderen Seite kommt es auch immer gut an, bevor man dann entsprechend irgendwie die Millionen ins Ausland überweist und vielleicht nicht wieder rankommt. Wenn du da drei Tipps an Familie oder Freunde geben kannst, weil du auch gerade erwähnt hast, dass du auch am sozialen Leben teilnimmst. Wie, also, ne, ich will jetzt nicht sagen Stammtischdiskussion, aber was, mit was wird man da konfrontiert oder wo musst du auch mal Vorurteile entsprechend ausräumen?
Ja, ganz häufig ist es halt so, dass die Menschen dann Opfer von Betrugshandlungen werden und dann man so einfach hinterfragt, hast du ein ordentliches Passwort dahinter gehabt, wie konnte es kommen, dass da ein Account übernommen worden ist oder wie dein Online-Banking kompromittiert werden kann, hast du einen Anruf bekommen, solltest du irgendwelche Pins oder Passwörter abgeben, dass man einfach sowas richtig stellt und dass man mit seinem Erfahrungswissen dazu beiträgt, dass das vielleicht beim nächsten Mal nicht passiert.
Ja, so aus dem Nähkästchen geplaudert und als Konsument oder in den Filmen und Medien wird ja, also stelle ich mir das immer so vor wie CSI oder FBI, ja, ihr dreht da Türen ein mit vorgehaltener Waffe, marschiert ihr rein, nehmt die Laptops mit. Wie sieht so dein Tagesablauf aus? Und vielleicht kannst du noch eine Brücke bilden zu dem bisher spannendsten Ermittlungsfall, den du so vielleicht nicht vorhergesehen hattest.
Also mein Alltag ist vielleicht viel weniger spannend als der Alltag meiner Ermittler und meiner Auswerter. Ja, wir haben ja so in so einer Abteilung und viele unterschiedliche Funktionen. Ich leite diese Abteilung. Das heißt, ich sorge mal dafür, dass die ganzen Ermittler und Auswerter, die wir hier beschäftigen und die Cyberanalysten vernünftige Arbeitsbedingungen haben, ordentliches Gerät haben und ja, gute Rahmenbedingungen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das ist natürlich mein Job. Mein Arbeitsplatz Arbeitsalltag sieht so aus, morgens als erstes, wenn ich den Laptop hochklappe, dann gucke ich mir natürlich so ein bisschen den Pressespiegel an, gucke, was in der Welt so passiert ist, was Auswirkungen auf uns hat. Und dann geht es so mit vielen turnusmäßigen Besprechungen los. Die Finanzen müssen klar sein, das Personal muss wirtschaftlich eingesetzt sein und wir müssen die richtigen Dinge tun. Und dann kommen wir natürlich dahin, dass die Kollegen mir aus ihren Ermittlungsverfahren berichten. Wir führen sehr spannende Ermittlungsverfahren gegen Ransomware-Gruppierungen, gegen Gruppierungen krimineller Akteure, die Malware versenden, das Online-Banking kompromittieren. Und zu einem sehr spannenden Fall, da kann ich natürlich Emotet nennen. Anfang letzten Jahres, ist bald ein Jahr her, dass uns ein wirklich großer Schlag gelungen ist, der weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Wir haben die kriminelle Infrastruktur der sogenannten Emotet-Gruppierung zerstören können. Wir haben 2,5 Jahre ermittelt im Bundeskriminalamt, nicht allein. Wir waren auch eingebunden, haben internationale Partner gehabt, die Niederländer, die Franzosen, das FBI aus Amerika, Litauen, Großbritannien ist mit von der Partie gewesen. Und wir haben in diesen 2,5 Jahren Ermittlungen die kriminelle Infrastruktur der Täter aufklären können. Das heißt, die Täter brauchen, um Malware zu versenden, um Malware zu coden, um überhaupt kriminell Rechner infiltrieren zu können, ein Botnetz zu steuern, brauchen die eine Infrastruktur. Das heißt, die müssen Server anmieten und müssen auf diesen Servern diese Taten durchführen. Und uns ist es gelungen, durch sehr akribische Arbeit, sehr beharrliches Tun, diese Infrastruktur aufzuklären, sodass wir wussten, wie die Täter arbeiten und es ist uns auch gelungen, einen Täter zu identifizieren, der maßgeblich Zugriff auf diese Infrastruktur hatte. Und der konnte in der Ukraine festgenommen werden. Wir waren, haben das begleitet, die Maßnahmen der ukrainischen Polizei und haben dann im Nachhinein diese kriminelle Infrastruktur übernommen. Und das, was so weltweit für Aufsehen gesorgt hat, uns ist es gelungen, diese Infrastruktur nachhaltig zu zerstören. Das heißt, üblicherweise ist es so, man zieht ein paar Stecker in den Servern und die Täter, denen gelingt es innerhalb von kürzester Zeit wieder zurückzukommen und sich neue Server anzumieten. Und bei uns ist es so gewesen, dass zumindest für einen Zeitraum von 10 Monaten die Täter weg waren, die Gefahr weg war, die Täter nicht mehr agieren konnten. Und das ist passiert, indem wir die kompromittierten Rechner, die Opfer quasi auf eine sichere Infrastruktur, auf unsere umgeleitet haben und die ganzen Stecker aller Server gezogen haben, die die Täter bedient haben. Und dann braucht es schon mal fast ein Jahr, bis die Täter dann wieder zurück am Start sind.
Ja, und vor allem sich trauen, mit den gleichen Vorgehen nochmal zu starten. Das ist ja nochmal der Ansatzpunkt. Wenn also quasi weltweit die Polizei hinter dir her ist, dann musst du dir halt schon ganz genau überlegen, ob du das nochmal machst. Darf ich nochmal zurückspringen? Also ihr ermittelt gegen Emotet, aber wie ist so der Start? Kommt da eine Anzeige zu sagen, jemand sagt, hey, mein Rechner wurde verschlüsselt, könnt ihr da helfen? Oder wie sind denn dann so die Laufwege?
Ja, also üblicherweise ist es natürlich ganz häufig so. Polizei ist ja auch Ländersache. Das heißt, wir haben spezialisierte Cybercrime-Dienststellen auch in den Ländern. Wir sind als Bundeskriminalamt nicht allein. Und ganz häufig gibt es ein Opfer, das sagt hier, ich bin kompromittiert worden und da hat jemand versucht, eine Malware aufzuspielen oder das Online-Banking zu kompromittieren. Bei Emotet war es jetzt ein Stück weit anders. Da waren wir einfach schon weiter. Wir haben festgestellt als Bundeskriminalamt, wir sind Zentralstelle der deutschen Polizei und wir haben ganz besondere Ermittlungsbefugnisse nach dem Bundeskriminalamtsgesetz. Das heißt, ich bin hier mit meinen Leuten zuständig für Angriffe gegen kritische Infrastrukturen und Bundesbehörden und Bundeseinrichtungen in Deutschland. Und wir haben festgestellt, dass es Angriffe gegeben hat in einem nennenswerten Ausmaß durch diese Emotet-Gruppe. Und wir haben hier einen Schwerpunkt gesetzt. Wir haben gesagt, wir müssen hier handeln. Hier besteht eine hohe Bedrohung für weitere Schadensfälle. Und dann haben wir uns einfach mal diese Schadsoftware angeguckt, ja, wo funkt die hin? Ja, und dann geht sowas los, was wir so in unserem Bereich das IP-Hopping nennen. Ja, das heißt, wir verfolgen IPs weltweit von Server zu Server und das ist eine unwahrscheinlich aufwendige Arbeit, weil sie ganz häufig ins Nirvana führt, aber manchmal führt sie auch zu einem Treffer. Und wenn die Täter Fehler machen, dann gelingt es uns, haben wir eine gute Chance, einen Täter zu ermitteln. Wenn die keine Fehler machen, dann landen wir ganz häufig im Nirvana.
Ja, da möchte ich mich mit euch nicht anlegen. Was mich aber interessiert, weil oft hört man ja, okay, ihr seid halt in Deutschland zuständig, aber wenn jetzt also wirklich eine Vielzahl an Behörden da beteiligt sind, also ich könnte mir vorstellen, gerade von außen, dass es die Wege länger macht und komplex, weil gerade auch arbeitet ihr dann mit den jeweiligen Amtssprachen. Wie ist dann die Zuständigkeit, wenn es dann drüber hinausgeht? Habt ihr da klare Vorgaben?
Also das, was du jetzt gerade so ein bisschen geschildert hast, ist für uns die Normalität. Ja. Ich kenne kein einziges Ermittlungsverfahren im Bereich der Cybercrime, das nicht internationale Bezüge hat. Jedes Ermittlungsverfahren im Bereich der Cybercrime hat internationale Bezüge. Und für uns ist es absolut selbstverständlich, in einem internationalen Kontext mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten. Wir haben das gemacht, ganz konkret, wenn wir das Beispiel jetzt einfach mal nennen, bei Emotet. Wir haben festgestellt, die kriminellen Akteure der Emotet-Gruppe, die haben auch Ziele in Amerika angegriffen, Ziele in Frankreich, in Großbritannien angegriffen. Wir haben uns mit diesen Kollegen zusammengesetzt. Meistens kennt man sich schon persönlich vorher, weil das auch spezialisierte Cybercrime-Dienststellen sind. Wir haben sehr gute bilaterale Beziehungen zu den wichtigsten Cybercrime-Dienststellen weltweit. Du weißt ja vielleicht auch, dass das Bundeskriminalamt in 50 Staaten dieser Welt über Büros verfügt. Wir haben Verbindungsbeamte in der ganzen Welt verteilt, ein ziemliches Netz. Und wir haben sehr gute bilaterale Kontakte zu unseren Prämienpartnern. Und ja, dann setzt man sich zusammen. Die Amtssprache ist dann natürlich Englisch, das ist klar. Da kommen wir mit Deutsch nicht sehr weit. Ja. Und selbst die Franzosen können dann kein Französisch sprechen. Dann spricht man Englisch. Und wir haben uns gerade in dieser Allianz gegen Emotet, haben wir uns zu mehreren Treffen zusammengefunden. Wir haben zwei ganz wesentliche Workshops durchgeführt, wo wir uns einen Plan gemacht haben, wo wir unsere Ermittlungserkenntnisse zusammengeschmissen haben, an einen Tisch gesetzt und jeder hat quasi das preisgegeben, was er weiß. Und dann setzen wir das Puzzle Stückchen für Stückchen zusammen und machen uns zusammen einen Plan, wie wir vorgehen.
Also, liebe Schülerinnen und Schüler, aufgemerkt, auch Englisch aus der Schule kann sozusagen später noch durchaus relevant sein, weil wir es brauchen. In der globalen und vernetzten Welt ist es umso wichtiger, da entsprechend am Ball zu bleiben. Hast du schon alle 50 Dienststellen besucht?
Ja, leider noch nicht. Mir fehlen noch ein paar. Aber es ist natürlich schon so, unter den Rahmenbedingungen der Pandemie ist das sehr, sehr schwierig. Das ist jetzt weniger geworden, aber wir stehen in sehr guten Kontakt, auch im persönlichen Kontakt. Ich bin jetzt zuletzt im Dezember in Frankreich gewesen, habe die dortige Gendarmerie besucht, mit denen haben wir einen Workshop gemacht. Ich bin einen Monat vorher bei Europol in Den Haag gewesen, habe die Kollegen in einem Side-Event aus Großbritannien mal getroffen, mich eine halbe Stunde mit denen unterhalten, mich mit dem Leiter Cybercrime von Europol mal unterhalten, wie wir zueinander kommen, wie wir miteinander kooperieren können und werde auch ganz sicher demnächst, wenn die Rahmenbedingungen wieder besser sind, mal nach Washington fliegen und die Kollegen des FBI besuchen. Also das gehört für uns schon dazu.
Ja. Gibt es auch Tätergruppen, die ihr in Deutschland überführt habt?
Es gibt auch deutsche Täter, die im Bereich Cybercrime tätig werden. Wir haben allerdings schon sehen einen starken Schwerpunkt im osteuropäischen Bereich, gerade auch im russischsprachigen Bereich, was die schweren Angriffe anbelangt, malware-basierte Angriffe, insbesondere auch mit Ransomware.
Ja. Ich glaube, oder gerade auch zumindest im Privatbereich diskutiert man ja immer, welchen Messenger soll ich jetzt verwenden oder verschlüsselt kommunizieren. Bei E-Mail im Businessbereich ist es manchmal einfacher, weil es vorinstalliert ist, aber auch da gibt es Hindernisse, wenn ich über die Unternehmensgrenzen hinweg spreche. Im Privatbereich ist es die Frage, ist man auf Threema, Signal, Telegram, WhatsApp oder nutzt einen eingebauten Messenger von oder iMessage, Facebook, Instagram, was auch immer. Wie geht ihr mit der Komplexität von verschlüsselten Inhalten vor? Gerade auch könnte ich mir vorstellen, dass Cyberkriminelle im Bereich Emotet oder Ähnliches dann schon auch auf ihre Daten verschlüsseln und auf Sensibilität Wert legen.
Ja, das ist für uns schon eine Riesenherausforderung. Auf der einen Seite ist das natürlich ein Segen, dass es Technik gibt, die die Kommunikation verschlüsselt und somit eine hohe Privatsphäre sicherstellt. Für uns ist das allerdings schon auch ein Riesennachteil, wenn über diese Technik dann kriminelle Machenschaften verfolgt werden. Und insoweit erschwert uns das das Leben natürlich sehr. Und deswegen fordern wir auch, dass die Anbieter solcher Services auch auf richterlichen Beschluss diese Kommunikation unverschlüsselt ausleiten müssen.
Ja. Das funktioniert, also glaube ich, oder ich sehe unterschiedliche Herausforderungen, gerade auch, wie man es in die Breite transportiert. Wenn man jetzt aber beispielsweise sagt, okay, es gibt oft in den Medien ne, das Darknet oder den Tor-Browser und also es ist manchmal wird auch so ein negatives Bild entsprechend mitvermittelt. Wie siehst du denn das? In Bezug auf Schutz von der Privatsphäre, sollte man es nutzen oder wie gehst du damit um?
Ja, also ich gehe damit eigentlich relativ wertneutral mit um. Das sogenannte Darknet, also wenn wir jetzt einfach mal den Tor-Browser nehmen, ja, der ist natürlich ein Mittel, um Kommunikation anonym zu gestalten und für viele Menschen, die unter diktatorischen Bedingungen leben müssen, Oppositionelle, die verfolgt werden, ist das der Raum, in dem sie überhaupt arbeiten können, ihre Interessen verfolgen können. Und das sehen wir natürlich als Polizei auch. Schwierig wird es in einer freien Gesellschaft, in rechtsstaatlichen Verhältnissen, wenn diese Räume dann genutzt werden, um kriminelle Aktivitäten durchzuführen. Und da sehe ich schon auch noch eine Herausforderung für diese Gesellschaft, dass wir hier angepasste Strukturen bekommen, dass wir hier als Polizei auch vorgehen können. Weil ansonsten muss man sagen, wenn es so einfach ist, Straftaten zu begehen, dann ist das gerade für freiheitliche Gesellschaften nicht sehr förderlich und führt auf Dauer zu einer Werteerosion.
Ja, und in dem Kontext, also es sammelt ja auch viele Daten oder kriegt zumindest in Ermittlungen viel Einblick in Systeme, Logfiles, Bewegungsmeldungen oder Login-Versuche oder Ähnliches. Wie geht ihr denn mit den unglaublich großen Mengen an Daten um, die ihr dann entsprechend auswerten und handeln müsst?
Ja, das ist in der Tat auch eine der großen Herausforderungen. Wir stellen einfach fest, dass wir, wenn wir Straftäter ermitteln können, wenn wir dann auch zu entsprechenden Durchsuchungen, Beschlagnahmen kommen, dann ist es natürlich heute so, dass dort Rechner stehen und Smartphones und Ähnliches. Und auf denen sind dann regelmäßig relativ mal schnell auch terabyteweise Daten, die ausgewertet werden müssen. Und wir müssen diese Daten analysieren, wir müssen uns die angucken, wir müssen ja schauen, was sind kriminelle Aktivitäten hier, was ist vielleicht völlig privat und völlig uninteressant für das Ermittlungsverfahren und für diese Filterung und diese Analysen brauchen wir natürlich immer bessere Maschinen auch. Das kann man konventionell überhaupt nicht mehr leisten. Dieses Zeitalter ist in jedem Fall vorbei. Wir arbeiten daran, entsprechende Tools zu entwickeln, die uns hier die Arbeit erleichtern.
Also gilt, glaube ich, ein Hinweis an unsere Zuschauer, im Zweifel immer lieber sauber bleiben, weil wenn man sich in der Welt des Cybercrimes von Tag zu Tag auf neue Gefahr oder Sicherheitslücken einschießen will, dürfte nicht vergessen, dass auf der anderen Seite des Tisches Leute sitzen, die sich 2 Jahre lang eure Logfiles vornehmen und bis ins letzte Detail durchgehen. Also lieber auf die gute Seite begeben und entsprechend mit unterstützen. In dem Kontext, welche Risiken als Ausblick siehst du denn als brandgefährlich an, die auf uns zukommen, rollen oder vielleicht jetzt gerade so in den Kinderschuhen stecken?
Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht schwer zu prognostizieren, dass durch die immer weiter voranschreitende Digitalisierung auch die Angriffsvektoren, die Angriffsziele zunehmen werden. Das, was wir heute erleben, über die Rahmenbedingungen der Pandemie ist morgen nach der Pandemie das neue Normal. Und wir können davon ausgehen, dass die Täter weiterhin auf Phishing-Touren gehen. Das heißt, sie werden weiterhin versuchen, an unsere Daten ranzukommen und mit diesen Daten zu arbeiten. Das sind die Rohstoffe, die sie brauchen für die weitere Begehung ihrer Straftaten, Bankaccounts, Kreditkarten, Daten, Nutzernamen, Passwörter und Ähnliches. All das versuchen sie durch Breaches oder aber auch durch Spamming-Attacken einfach zu bekommen. Und dann wird natürlich weiterhin die Betrugsstraftaten im Internet zunehmen, weil wir natürlich immer mehr auch über digitale Infrastrukturen einkaufen gehen. Und ich glaube, es ist auch nicht schwer zu prognostizieren, dass die Art und Weise, wie im Augenblick Unternehmen angegriffen werden, dass sich das möglicherweise auch mal privat fortsetzen wird. Also Gruppierungen, die jetzt dort richtig im Geschäft sind, die gehen vor nach dem Prinzip oder dem Konzept des Big Game Hunting. Das ist so Großwildjagd. Ja, ich will einen riesen Fisch haben, den kompromittiere ich und den verschlüssel ich sämtliche Systeme. Und das Unternehmen steht von einem Tag auf den anderen vom schwarzen Bildschirm und vorm Aus, weil sie gar nicht mehr arbeiten können. Und dann kann ich eine sehr, sehr hohe Lösegeldforderung erzielen. Das kann natürlich auch irgendwann mal, wenn wir im privaten Bereich Serverstrukturen angekommen sind, Stichwort Smart Houses und Ähnliches, kann natürlich auch irgendwann mal den Privaten ändern, wenn er treffen.
Carsten, wie sollte man mit Erpressungsversuchen oder wie sollte man auf Erpressungsversuche antworten? Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, meine Frau klickt auf einen Trojaner und unsere Urlaubsbilder wären weg, das wäre das größte Drama. Aber was ist deine Empfehlung? Wie geht man damit um?
Unsere Auffassung ist hier völlig klar. Zahlen Sie auf keinen Fall Lösegeld. Das ist unsere Meinung. Man weiß nie, mit wem Sie dort verhandeln. Es sind auf jeden Fall Kriminelle, keine seriösen Geschäftspartner. Und jede Zahlung in Lösegeld ist eine Investition in die Cybercrime. Die Täter fühlen sich bestätigt. Sie werden auch wiederkommen. Und Sie wissen am Ende des Tages nicht, ob die Täter Ihnen tatsächlich auch dann die Schlüssel liefern können, die Ihre Daten wieder entschlüsselt. Das heißt, Sie wissen nichts über die Leistungsfähigkeit dieser Gruppierung und Sie wissen auch nicht, ob Ihre Verhandlungsergebnisse denn auch tatsächlich umgesetzt werden. Wir haben Fälle erlebt, da hat man verhandelt, man hat sich auf eine Summe geeinigt, die Summe ist gezahlt worden und die Täter haben sich danach gemeldet und gesagt, hört mal zu, wir haben festgestellt, ihr verdient viel mehr, als wir angenommen haben. Wir bleiben jetzt doch bei unserer ursprünglichen Forderung und ihr habt noch mal ein paar Millionen draufzulegen.
Das muss man auch erstmal entsprechend abbilden können als Unternehmen, um dann nicht entsprechend quasi zahlungsunfähig zu sein. Also der Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, macht regelmäßig Backups aller wichtigen Daten und sichert eure Systeme ab. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut auf unsere Plattform, da wird es auch entsprechend Inhalte dazu geben. Carsten, im Eingang hattest du auch was dazu erzählt, dass das BKA auch für kritische Infrastrukturen zuständig ist. Kannst du dazu zwei Worte verlieren? Weil gerade auch als Privatanwender, es gibt ja unterschiedliche Sachen von Sprachsteuerungen, Webcams, Smart Homes, Routern, die vielleicht angegriffen werden. Was seht ihr und wie sollen wir damit umgehen?
Nun, kritische Infrastruktur ist ein festgelegter Begriff. Dort gibt es eine entsprechende Festlegung beim BSI. Und kritische Infrastrukturen sind natürlich besonders gefährdet, weil sie ganz wesentliche Versorgungseinrichtungen für diese Gesellschaft betreiben. Und hier haben wir eine hohe Verwundbarkeit. Und diese kritischen Infrastrukturen müssen wir ganz besonders schützen. Was jetzt die IoTs anbelangt, die WLANs und Smart Homes, den Alltag also, dafür gelten die allgemeinen Regeln, wie sichere Passwörter, Updates machen und sensibel mit seinen Daten umgehen.
Ja, aber das heißt, weil wir haben ja auch über die Meldungen bekommen, dass Krankenhäuser verschlüsselt werden und deswegen die Operationsmaschinen irgendwie stillstehen, ermittelt ihr dann auch?
Ja, das sind natürlich Ermittlungsverfahren, die wir auch führen, die in den Ländern geführt werden, bei den Spezialdienststellen Cybercrime oder aber auch im Bundeskriminalamt. Das ist entsprechend der Ressourcenauslastung und der Arbeitsteilung zwischen Bund und Land dann zu regeln.
Ja, super. Da ist richtig viel zu tun. Lieber Carsten, erlaubst du mir eine Frage, wenn man nochmal zurückspringt? Cybercrime ist heute ein sehr, sehr faszinierendes Thema. Hättest du das zu deinem Karrierestart in den 80ern so geplant? Und wenn du jetzt nochmal in sozusagen in der Erfindungsphase, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium stecken würdest, was würdest du heute nochmal genauso machen, anders machen oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen?
Also ich glaube, ich würde das genauso machen, wie ich es bisher auch gemacht habe. Für mich ist das ein absoluter Gewinn gewesen, in den Bereich der Informationstechnik einzusteigen und dann auch mit Cybercrime weiterzumachen. Ich finde es ganz wichtig. Ich habe auch Kinder, dass man früh mit Informationstechnik in Berührung kommt. Ich habe auch eine klare Botschaft an die Eltern. Verbietet den Kids nichts, ja, sondern fördert sie in diesem Bereich. Ja. Sensibel fördern heißt nicht irgendwas verbieten, weil dann wird der Heißhunger größer und die Kompetenz steigt nicht dadurch. Ja. Ja. Das ist meine klare Botschaft auch an die Eltern und an die jugendlichen Heranwachsenden. Da kann ich wirklich nur auch die Botschaft senden, beschäftigt euch mit Informationstechnik, interessiert euch dafür und nicht nur, sage ich mal, das Rumdaddeln auf dem Smartphone, um Snapchat oder Instagram zu bedienen und einen Post rauszuhauen, was auch nicht schlecht ist, ja, aber interessiert euch auch ein bisschen für die Technik dahinter, denn das wird euch euer Leben lang begleiten und es wird immer wichtiger werden für eure Karriere, egal welchen Job ihr hinterher macht.
Carsten, da sprichst du mir aus dem Herzen. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Vielleicht hast du da auch noch eine Definitionshilfe. Wie grenzt du denn die Begriffe Cyber, IT, Informationssicherheit und digitale Sicherheit für dich ab?
Die werden ganz häufig ja Synonymen gebraucht. Und vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, die so trennscharf voneinander abzugrenzen. IT-Security, digitale Sicherheit, das ist mit Sicherheit sehr, sehr gleich. Das heißt, immer dann, wenn ich Systeme entwickle, dann sollte es Security by Design geben. Ja, also Security muss immer mitgedacht werden bei allem, was ich entwickle. Ist ein ganz wichtiges Prinzip neben der Souveränität der IT, die wir insbesondere auch in Deutschland vorantreiben müssen. Und insofern sind Definitionen gar nicht so wichtig, sondern ein Verständnis davon zu bekommen, welchen Einfluss das auf uns hat und dass das unser ganzes Leben bestimmen wird.
Ja, wir waren gerade bei deiner Karriere, die sehr vorbildlich ist. Wenn du Ähnliches oder Fragestellungen dazu bekommst, was würdest du denn jemandem starten oder mitgeben, der gerade neu startet oder sich entsprechend vor den nächsten Schritten befindet?
Herr Peter, jetzt musst du mir erlauben, dass ich ein bisschen Werbung für das Bundeskriminalamt mache und für die Polizei. Ich kann nur jedem empfehlen, zu uns zu kommen. Wir sind ein ziemlich starkes Team. Ihr arbeitet bei uns hier im Tandem mit den Polizeibeamten als Cyberanalyst oder wenn du dich bewirbst als Polizeibeamter, dann natürlich auch als Cyberermittler bei uns an einem Schreibtisch sitzend Cyberkriminelle jagen und Verbrechen aufklären. Das ist unsere Aufgabe hier. Wir sind eine sehr stark wachsende Branche, wenn du so willst, und brauchen gutes, qualifiziertes Personal. Was wir bieten, ist halt eine sichere Perspektive für den beruflichen Einstieg. Wir bieten auch sehr viel an Balance zwischen dem Privatleben und dem beruflichen Tätigwerden. Und was wir vor allem bieten, ist ein Sinn, ja, in dem, was du tust. Denn wir sind der Auffassung, dass wir das Richtige machen.
Absolut. Und essentieller Bestandteil oder eine der Bestandteile und Säulen, warum unsere Gesellschaft so gut funktioniert. Und es klingt spannend. Ich würde fast selber einsteigen. Aber was würdest du als abschließendes Statement dir von uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen oder entsprechend als quasi Zitat noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde mir einfach wünschen, zeigt Interesse für Informationstechnologie und Informationssicherheit, zeigt auch Interesse für die Belange der Polizei, seid offen für das, was in der Gesellschaft passiert, hinterfragt kritisch, was da auch an Straftaten passiert, was an Möglichkeiten der Strafverfolgung gegeben ist. Und ja, wenn wir uns dann irgendwann mal treffen sollten und zusammenarbeiten sollten, würde mich das sehr freuen.
Das klingt gut. Vielleicht im Online-Bereich gemeinsam auf Streife gehen. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, auch bei uns besteht die Möglichkeit, sehr flexibel zu arbeiten. Wir sind digital sehr gut ausgestattet in meiner Abteilung. Das möchte ich mal behaupten. Ich habe sehr viel in der Polizei kennengelernt. Und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen hier sind sehr zufrieden mit ihren Rahmenbedingungen. Und insofern können wir auch auf die Entfernung arbeiten.
Auf die Entfernung arbeiten, aber wahrscheinlich bei euch in der Base in Wiesbaden, oder?
Wir sind mit unserer Abteilung hier an den Standort Wiesbaden gebunden. Das BKA hat weitere Standorte in Meckenheim und in Berlin.
Und über 50 weltweit. Das heißt, wenn ich jetzt in deinem Team wäre, könnte ich mich dann auch mal in die USA oder nach China versetzen lassen?
Ja, du könntest dich bewerben und wir haben einen sogenannten Auslandsverwendungspool, wo wir die Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamts haben. Das ist so ein ganz besonderer Schlag von Menschen, die dann im Ausland tätig wird, bei denen wir auch so bestimmte Eigenschaften natürlich voraussetzen. Und das ist eine Tätigkeit, die jedem offen steht, auch den Kolleginnen und Kollegen aus meiner Abteilung.
Super. Vielen Dank, Carsten. Wir verabschieden uns an der Stelle und bedanken uns für deine Zeit, für den Input. Natürlich nehmen wir den Werbeblock auf und sagt, okay, schaut euch an, was Carsten und das BKA macht, weil Cybercrime ist leider eine Begleiterscheinung, die positive Digitalisierung mit sich trägt. Und wir wollen sagen, bleibt sicher in der digitalen Welt und bis zum nächsten Mal.
Ich sage Tschüss an alle und die BKA-Seite steht euch offen und ich bin auch auf LinkedIn vertreten für alle, die Interesse haben. Macht es gut.
Das war Digitale Sicherheit, eine Produktion des Bundesverbands Digitale Sicherheit. Sie erfahren mehr zum Thema und wie Sie sich einbringen können über www.digitale-sicherheit.org.